Ja, wir haben ja den Predigttext vorher schon gelesen. Und derjenige, der letzten Sonntag da war, der Markus hatte ja über die beiden Schiffbilder in den letzten beiden Jahrzehnten was erzählt. All diejenigen, die nicht da waren, die letzten oder am letzten Sonntag, denen möchte ich ganz herzlich empfehlen, darauf sich nochmal einzulassen und sich das nochmal anzuhören. Ich fasse es nochmal ultra kurz zusammen. Das heißt, vor 10 Jahren, 2010, hatten wir als Gemeinde ein Bild bekommen, dass ein Schiff, also wir als Gemeinde, ein Schiff sind und dass wir im Hafen liegen und eigentlich ausfahren möchten und rausfahren möchten, aber der Anker festhängt an 2 großen Felsblöcken. Und das Bild ging dann weiter, dass irgendwann tatsächlich aus dem Motorboot ein Segelschiff wird und dass dieses Segelschiff aufs offene Wasser geht. Das war 2010. Das heißt, wir haben in der Zwischenzeit als Gemeinde den ein oder anderen Felsblock bearbeitet. Ich möchte an der Stelle einfach auch ganz herzlich Danke sagen für all diejenigen, die im Gebet immer wieder intensiv auch für unsere Gemeinde einstehen. Im Hintergrund ganz viel beten. Ich könnte jetzt einzelne Namen nennen, möchte ich nicht tun, aber möchte euch einfach ermutigen, da weiter mit dran zu bleiben. Und ich glaube, im Laufe dieser 10 Jahre, manchmal arbeitet ja Gott so in Dekaden, also in 10 Jahresschritten, im Laufe der 10 Jahre konnte wirklich einiges bearbeitet werden. So, und Ende letzten Jahres kam dann eben ein weiteres Bild von einer ganz anderen Person, die das erste Bild überhaupt nicht gekannt hat. Und diese Person hat ein weißes oder ein Schiff mit weißen Segeln gesehen, das eben in See sticht und auch wieder uns als Gemeinde damit gemeint. Wie gesagt, hört euch die Predigt von Markus auch nochmal an. Ich habe empfunden, wir können da nicht so schnell drüber weggehen, sondern ich möchte heute nochmal auf dieses Schiff eingehen, im Verhältnis aber von einer anderen Seite. Ihr seht es hier schon in der Überschrift, das heißt, ich würde gerne von der Seite des fünffältigen Dienstes und von der Berufung nochmal dran gehen. Ich habe nochmal bei der Person nachgefragt, von der das Bild kam, also dieses zweite Bild, ein Jahrzehnt später. Und diese Person hat dann gesagt, das war ein Schiff mit 5 Masten. Deswegen habe ich ein bisschen gesucht und habe im Internet tatsächlich ein Bild gefunden mit 5 Masten. Interessant fand ich, dass dann eben der fünffältige Dienst dazu passt. Das vielleicht kurz als Einstieg und als Anknüpfungspunkt an den letzten Sonntag. Ich würde gerne mit euch 2 Fragen beackern heute Morgen in der Predigt. Diejenigen, die ihr hier an der Wand seht, in welchen Bereichen hat Gott dich befähigt und berufen und vielleicht auch in einen Dienst gerufen? Und die 2. Frage, die man dort natürlich anknüpfen kann, welche Entwicklungsschritte machen wir denn als Einzelne, also ich als Steffen, du als vielleicht Petra, Heinz, wie auch immer, und welche Schritte machen wir im neuen Jahrzehnt als Gemeinde? Weil ich glaube, wenn Gott so klar redet, dann müssen wir auch darauf eingehen, müssen wir uns auch darauf einlassen. Und wie gesagt, das würde ich jetzt gerne in der nächsten halben Stunde vielleicht mit euch entblättern. Ich würde gerne zuerst was zur Berufung sagen. Berufung, ich habe die letzten Tage mit meiner einen Tochter geredet und sie sagt, naja, Berufung, man kann es ja irgendwie schon nicht mehr hören. Aber ich würde gerne nochmal darauf eingehen, was heißt denn Berufung mal ganz auf Basis? Wie hat Jesus seine Jünger berufen? Was ist sozusagen die Generalberufung von uns Christen generell? Aber dann auch einen Schritt weitergehen und dann sagen, in welche Richtung kann denn dann ein Einzelner noch berufen sein? Also die individuelle Berufung, die er von Gott her hat. Und dort werden wir uns den fünffältigen Dienst etwas genauer anschauen. Wir könnten uns natürlich die ganzen Geistesgaben auch anschauen, da werde ich heute Morgen nicht drauf eingehen. Und last but not least, 3. Punkt, was bedeutet das für dich, was bedeutet es für mich und was bedeutet es eben für uns als Gemeinde? Ich habe an der Berufung nochmal geschaut und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann steckt da auch dieses Wort oder das Synonym Lebensbestimmung dahinter. Mit dem können wir vielleicht ein bisschen mehr anfangen als mit Berufung, mit diesem Wort selber. Lebensbestimmung, für was bin ich denn bestimmt? Ich bin erstmal gegenüber von Gott. Ich bin erstmal dafür geschaffen, ihm Ehre zu geben. Das ist übrigens das Einzige, was ich Gott nicht selber geben kann, Anbetung und Ehre. Einfach nur mal so nebenbei erwähnt. Also für was ist mein Leben bestimmt? Für was lebe ich? Natürlich lebe ich auch dafür, dass meine Familie versorgt ist. Ich lebe auch dafür, dass sie Brötchen haben und dass ich arbeiten gehe. Aber für was lebe ich auch im Sinne vom Reich Gottes? Und ich glaube, dass Gottes gar nicht unterteilt in das eine ist das Reich Gottes und das andere ist dann Privatsache oder Geschäftssache oder Schulsache, wenn ich so mal in diese jüngere Fraktion da hinten mit reinschaue. So, die Berufung der Jünger habe ich mir dann nochmal genauer angeschaut. Ich habe die Bibelstellen jeweils dahinter geschrieben. Das wird heute nicht reichen, die alle im Detail durchzuschauen. Aber die Berufung der Jünger war immer so geprägt, folge mir nach, verlass das und das. Aber dieses Wort folge mir nach ist immer mit drin gewesen. Und das ist auch ein Teil von dieser Generalberufung für uns Christen, folge mir nach. Oder Jesus dann als Vorbild zu nehmen, immer wieder die Frage zu stellen, was würde denn Jesus tun jetzt in dieser Schulsituation? Oder in der Situation, wo ich mit meinem Geschäftspartner Stress habe? Oder in der Situation zu Hause bei mir, in der Ehe, in der Familie? Immer wieder die Frage zu stellen, was würde Jesus tun? Und damit auch, wir haben das vorhin im Text ja auch gelesen, Jesus ähnlicher zu werden. Das soll, glaube ich, unser Ziel sein. Und so hat Jesus ja auch die Jünger angeleitet. Anleiten, das steckt so im nächsten Schlagwort mit drin. Das heißt, mir kam dann dieses Wort aus Psalm 32 in den Sinn, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich kann aber nur von den Augen Gottes geleitet werden, wenn ich wirklich ganz direkt an ihm dran bin. Das heißt, wenn ich mir auch Zeit nehme und wenn ich mir Zeit eben auch für die Beziehung mit ihm nehme. Oder dann eine Bibelstelle, die kam im Laufe der Woche auch aus dem prophetischen Team heraus. Meine Schafe hören meine Stimme. Und was machen sie dann? Nicht nur die Stimme irgendwie hören, sondern sie folgen mir. Also mal ganz generell gesprochen, das ist Berufung für uns alle, wenn wir uns denn als Christen bezeichnen. In Epheser 4, das ist ja diese Stelle, die wir uns heute etwas genauer anschauen, steht dann in Vers 1, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Also offensichtlich ein weiterer Punkt von Berufung, zum Glauben sind wir gerufen und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Also neben dem folge mir nach, was ein Berufungsschritt ist, sind wir auch zum Glauben gerufen, zum Glauben an Jesus Christus und wir sollen dieser Berufung würdig leben. Ich tue das nicht immer, ganz ehrlich. Und vielleicht kann der ein oder andere auch sagen, er tut es nicht immer genauso. Aber das ist, wie gesagt, ein wichtiger Punkt. Die Jahreslosung interessanterweise, ich denke, da werden irgendwann die nächsten Sonntage, wird man vielleicht auch nochmal intensiv drauf eingehen. Die Jahreslosung, die allgemeine aus 2020 heißt, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Also das hat auch mit Glauben zu tun, mit genau diesem Glauben, den ich weiter oben ja auch schon ausgeführt habe, der in Epheser 1 steht. Das heißt, wir sollten Gott auch wirklich darum bitten, uns zu helfen, dass wir glauben können und dass dort, wo wir ungläubige Thomase sind, nichts jetzt gegen den Namen Thomas, aber dort, wo wir ungläubige, ja, da fühlt sich schon einmal angesprochen, dort, wo wir wirklich nicht so richtig dran sind, dass uns Gott wirklich hilft aus unserem Unglauben heraus und dass wir wirklich glauben können. Das war jetzt nochmal diese Generalberufung, wenn ich es nochmal so bezeichnen darf. Wenn ich jetzt ganz konkret rangehe und sage, was hat denn jeder Einzelne für eine Aufgabe, was hat jeder Einzelne für einen Dienst, für eine Aufgabe, für ein Amt, dann lesen wir in Epheser 4, jedem Einzelnen von uns hat Gott einen Anteil an den Gaben gegeben, die er uns in seiner Gnade schenkt. Also jedem Einzelnen, jeder von uns, da ist keiner ausgenommen, sondern hier steht jeder. Ein Stück weiter unten in Epheser 4, Vers 16 steht, denn jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag dazu. Diesen Vergleich finden wir nicht nur hier in Epheser 4, sondern eben auch in Römer 12 oder 1. Korinther 12, den Vergleich mit dem menschlichen Körper. Das heißt, jedes einzelne Körperteil hat seine Aufgabe im Leib und jeder Teil leistet dann diesen Beitrag, diese Aufgabe zu erfüllen. Keine andere, auch nicht zwei oder drei Aufgaben, die dir nicht gehören, sondern die Aufgabe, die wirklich dir entspricht und die Jesus dir tatsächlich gegeben hat. Also nicht mehr, aber auch nicht weniger. So, dann komme ich jetzt nochmal ganz konkret auf den Kern, denke ich, auch von Epheser 4. Was die Gemeinde zusammenhält und wachsen lässt, steht dort über diesem Überschrift. Das heißt, was lässt uns als Gemeinde wachsen? Wie halten wir zusammen? Klare Ansage hier in Epheser 4, Vers 11. Es ist nun auch so, oder er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben gegeben hat oder geschenkt hat. Er hat einige zu Aposteln gemacht, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten und Lehrern. Wie dieses Bild so zeigt, ein bunter Blumenstrauß, den er da zusammengestellt hat in der Gemeinde. Und wenn man es nochmal erweitert, dann auf Römer 12 oder 1. Korinther 12 und 14, auch dort sind weitere Gaben beschrieben, auf die ich jetzt gar nicht im Detail eingehen möchte. Ich habe ja nochmal so einen Merker mir dazu geschrieben, wenn wir von Gott her eine gewisse Befähigung bekommen haben oder eine gewisse Begabung, dann kann das ein Indiz dafür sein, in welche Richtung ich auch in die Gabe dann einsteige. Und wenn man sich dann weiterentwickelt, dann ist es in diesem Dreiklang, so wie ich es ja auch formuliert habe, das heißt, wenn ich eine Begabung habe, wenn ich eine Gabe ausführe, ich habe zum Beispiel die Gabe der Leitung oder ich hätte die Gabe der Leitung, dann wird mich Gott vielleicht irgendwann mal weiterführen und ich habe irgendwann mal einen Dienst oder im Prophetischen, ich habe eine prophetische Gabe, dann führt mich vielleicht Gott irgendwann weiter in den prophetischen Dienst oder dann irgendwann mal weiter in ein Amt. Ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass zum Beispiel ein Apostel Paulus die Gabe des Apostels hatte und nicht nur die Gabe, sondern auch einen Dienst und er hat auch ein Amt gehabt. Also das heißt, da wachsen wir dann auch drin, so in diesen drei Stufen kann man vielleicht auch noch anders erklären, aber das war für mich jetzt recht logisch. Ich möchte gerne auf diese fünf Dienste kurz eingehen, jeweils in einer Folie, dass man mal so rausspürt, was bedeutet denn das konkret? Und wir möchten dann im Anschluss euch auch herausfordern und sagen, in welcher Dienst ordnet ihr euch denn vielleicht in gewisser Weise zu? Wo schlägt denn euer Herz am ehesten dafür? Und möchten da heute Morgen dann auch reinbeten am Ende von der Predigt, und wirklich darum bitten, dass der Geist Gottes neu diese Gaben entblättert bei uns hier in der Gemeinde. Die waren in der Vergangenheit schon da, super, können wir Gott super dankbar sein, aber dass Gott sie einfach neu mit reingibt. Ein Apostel. Apostel heißt, wenn man es übersetzt, Ausgesandter oder Bote Gottes. Man spricht auch von dem Architekt der Gemeinde, das heißt jemand, der eher die großen Sachen im Blick hat, der so die generellen Spuren im Blick hat, der kümmert sich nicht immer um Details, der kümmert sich nicht unbedingt immer nur um jeden einzelne Person und in der Seelsorge über 25 Mal, sondern ein Apostel, der ist eher derjenige, der das Übergeordnete im Blick hat. Interessant ist, dass jetzt in Epheser 2, Vers 20 steht, dass auf der Apostel- und Prophetengrund die Gemeinde aufgebaut ist. Das heißt, die beiden sollen offensichtlich relativ gut zusammen harmonieren und zusammen funktionieren. Ich habe jeweils unten noch ergänzt, welche Aufgaben man dort antrifft beim Apostel und auch bei den weiteren Diensten. Das möchte ich jetzt gar nicht im Detail euch alles vorlesen. Einfach, dass ihr auch noch mal ein bisschen Gefühl dafür habt, was bedeutet denn das, apostolische Gabe zu haben oder in der apostolischen Richtung zu gehen. Zweite, der genannt wird in Epheser 4, ist der Prophet. Und auch dort nochmal der Verweis auf 1. Korinther 14. Ich wünschte, sagt Paulus dort, dass ihr alle prophetisch reden könnt, also dass ihr alle in Richtung dieser prophetischen Gabe euch entwickeln würdet. Ein Prophet, genau übersetzt, ist das Sprachrohr oder Sprecher Gottes oder auch ein Botschafter Gottes. Dabei hat der Prophet natürlich auch eigene Gedanken, aber die Gedanken, die er in dem Moment weitergibt, die sind vom Geist Gottes eingegeben. Und Gott informiert in aller Regel die Propheten über seine Absichten. Deswegen, wie gesagt, finde ich es auch spannend, diese beiden Bilder, die ich vorher so ganz kurz nochmal erwähnt habe. Daneben auch immer noch zu beachten, auch das war mir wichtig nochmal mit reinzunehmen, jeder Prophet spricht natürlich durch einen menschlichen Mund. Das heißt, alles an Gedanken fließt durch einen menschlichen Kanal. Deswegen, alles, was gesagt wird, prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, es geht darum, das wirklich auch zu prüfen und auch zu bestätigen. Also lasst zwei oder drei reden und dann prüft, so steht es in 1. Korinther 14. Anzutreffende Aufgaben, auch hier, denke ich, spricht für sich selber. Die Evangelisten werden als drittes genannt, dann in diesem Epheser 4. Ein Evangelist ist ein Verkündiger der guten Botschaft. Er bringt Menschen zum Kreuz, zum Glauben an Jesus und tauft sie zeitnah. Taufe habe ich ja vorher auch ganz kurz erwähnt. Das heißt, das sind die Dinge, die ein Evangelist tut. Evangelisten brauchen, auch da wieder dieser Ergänzungsgedanke, brauchen die Ergänzung durch Hirten und durch Lehrer, dass sonst die Wiedergeborenen, so ein typisches kananäisches Wort, die Wiedergeborenen, da die dann über längere Zeit einfach Babys bleiben und sich nicht weiterentwickeln. Deswegen braucht es diese Ergänzung, das schauen wir uns nachher nochmal konkreter an, diese Ergänzung im fünffältigen Dienst. Ein Hirte, das ist dann die vierte, der vierte Dienst, der dort genannt wird. Manchmal spricht man auch davon Hirten und Lehrer, das ist ja im Text zusammengenommen. Das heißt, manche sagen auch, das könnte auch nur ein vierfältiger Dienst sein, aber ich glaube, das ist eher ein Detail. Das heißt, dass Hirten und Lehrer als eine Person genannt werden. Ich persönlich denke schon, dass es zwei auch Schwerpunkte sind. Ein Hirte ist der Hüter oder der Beschützer der Herde. Und manchmal denkt man ja, naja, ein Hirte, der ist nur derjenige, der die Schafe schön streichelt und alles gut und super. Ein Hirte hat auch in der Natur auf jeden Fall andere Aufgaben. Der hat natürlich auch den Schutz der Herde als Aufgabe. Er hat aber auch dieses Ermahnende. Das heißt, wenn es darum geht, die Schafe mal wieder zusammenzuhalten und nach vorne zu bringen oder auf den Weg zu bringen. Das heißt, beim Hirten sollte beides mit dabei sein. Das ermutigende Element, ermutigt und ermahnt einander, kennt ihr auch die Bibelstelle. Aber auch dieses korrigierende Element, so sehe ich das auf jeden Fall. Eine Hirte ist dann von der Bibel her gesehen, ich habe da überall mal Gleichheitszeichen dazwischen gemacht, vergleichbar mit einem Ältesten oder Leiter oder Vorsteher, Aufseher, Bischof. Das geht alles in eine ähnliche Richtung, wenn man es mal von der Bibel her betrachtet. Pastor übrigens, habe ich auch nochmal dazu geschrieben, kommt aus dem Lateinischen und heißt nichts anderes als Hirte. Also offensichtlich, die Pastoren haben häufiger einen hirtlichen Auftrag und einen hirtlichen Schwerpunkt. Lehrer, last but not least, auch wichtig, ein Lehrer macht die Bibel lebendig, habe ich hier drüber geschrieben. Ein Lehrer ist ein Verkündiger oder ein Herold. Und es geht beim Lehrer letztendlich darum, dass er das Wort Gottes versteht, dass er es in gewisser Weise auslegen kann, dass er die Zusammenhänge versteht, dass er es aber auch rüberbringen kann, würde man beim Lehrer sagen. Das heißt, dass er nicht nur die Dinge selber für sich mal verstanden hat und sagt, ja, ich verstehe jetzt die Zusammenhänge, sondern dass er es eben auch weitergeben kann, so ähnlich wie ein Lehrer in der Schule. Von dem her passt der Vergleich dann an der Stelle vielleicht ganz gut. Und klar ist, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt sollte immer Wort Gottes gegründet sein. Ich habe hier auf dieser Seite mal in einer Tabelle zusammengefasst, welche Verantwortungen denn bei den einzelnen Personen liegen und welche Wirkungen oder Auswirkungen letztendlich die einzelnen Personen oder Personengruppen haben. Und das möchte ich euch gar nicht vorlesen, sondern das guckt euch mal selber an und schaut nochmal, wo klickt es da bei euch, wo empfindet ihr euch zugehörig. Vielleicht auch nach dem Ausschlussverfahren, Günter Jauch kennt ihr ja auch, ne? Wo seid ihr nicht dazu? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, no, Evangelist bin ich aber nicht, so an die Hecken und Zäune oder auf dem Marktplatz zu stehen. Da möchte ich euch mal sehr bewusst jetzt auch eine halbe Minute, Minute Zeit geben, da mal drüber zu schauen und für euch mal so zu schauen, in welche ein, zwei Richtungen werde ich denn angesprochen da vom Geist Gottes, mich vielleicht auch weiterzuentwickeln. So, im nächsten Schritt möchte ich nochmal darauf eingehen, wie denn diese fünf Dienste nach Epheser 4 zusammenarbeiten. Da gibt es ein ganz cooles Bild, das ist einfach unsere Hand. Das heißt, wenn ihr für die Zukunft irgendwie eure Hand benutzt, dann denkt an diese fünf Dienste, jetzt auch die nächsten Wochen. Und da kann man ganz gute Vergleiche ziehen, dass man sagt, der Daumen ist der Apostel Das heißt, der Apostel, derjenige, der die anderen mit auch anleitet, vielleicht auch den Zugriff auf die anderen hat. Ein Apostel hat häufiger auch verschiedene Anteile von anderen Gaben. Daumen passt wirklich an der Stelle ganz gut. Zweiter, der genannt wird, ist der Prophet. Apostel und Propheten, Daumen und Zeigefinger benutzt ihr wahrscheinlich in eurer Hand am häufigsten, oder? Vielleicht noch mit Mittelfinger zusammen, aber die beiden, wenn man irgendwas aufheben möchte, Blatt Papier irgendwie, das nehme ich auch hier mit Daumen und Zeigefinger in die Hand. Das heißt, auf der Apostel- und Prophetengrund ist die Gemeinde aufgebaut. Der Evangelist wird als dritter genannt, kleine Finger. Wenn ich jetzt jemand irgendwie die Hand gebe, ist der kleine Finger in aller Regel der erste Finger, der jemand anders berührt beim Handgeben. Deswegen der Evangelist nach außen gerichtet, derjenige, der Leute irgendwie auch mit reinzieht, dem es wichtig ist, dass Nichtchristen in die Gemeinde integriert werden. Der Hirte, der Ringfinger, das hat was mit dieser Gemeinschaft zu tun, deswegen der Ringfinger, das macht auch sehr viel Sinn. Und so in der Mitte ist der Lehrer, der wirklich auf die Spur achtet. Das ist der mittlere Finger, der eben so in diese Richtung dann zeigt und zeigt, okay, das passt, in welche Richtung wir gehen. Interessantes Beispiel finde ich, weil, wie gesagt, wenn wir alles zusammennehmen, dann können wir eben was greifen, wie jetzt zum Beispiel dieses Mikro, das kann ich mit allen fünf Fingern greifen. Oder wenn wir einen Sprudelkasten aus dem Keller hochholen, dann nehmen wir auch irgendwie die ganze Hand. So, und jetzt komme ich wieder zurück und nochmal zurück gegen Ende von meiner Botschaft heute Morgen auf dieses Schiff. Das Schiff, das eben vom Geist Gottes ganz klar auch genannt wurde, dieser Fünfmaster, und möchte das anhand von dem Schiff nochmal runterbrechen und sagen, was ist denn auf dem Schiff, was wäre denn auf dem Schiff tatsächlich die Verantwortung von einem Apostel? Von einem Apostel wäre die Verantwortung, er koordiniert die Mannschaft. Das heißt, er schaut, dass jeder an seinem Platz ist, er schaut, dass Material vorhanden ist und so weiter. Ein Prophet empfängt die himmlischen Funksprüche. In welche Richtung soll es denn für die Zukunft gehen? Gibt es weiter? Und gemeinsam wird dann entschieden, okay, wir stechen jetzt in diese Richtung in See. Ein Evangelist, klar, das ist derjenige, der das Rettungsboot raussetzt und die anderen Leute mit an Bord holt oder der vielleicht auch den Rettungsring rauswirft und immer wieder Werbung macht, kommt doch bitte einfach mit in dieses Schiff, kommt doch wirklich mit an Bord. Der Hirte, klar, eher auf die Mannschaft bezogen, er kümmert sich um die Mannschaft, wie hier geschrieben, er kümmert sich um die einzelnen Menschen, also nicht eher übergeordnet wie ein Apostel, der sagt, ich habe das Ganze im Blick, sondern der ist wirklich an den einzelnen Menschen dran und kümmert sich um sie ganz konkret. Und ein Lehrer, klar, bevor gesagt, der prüft, ob alles stimmt. Das heißt, der schaut immer wieder ins Wort Gottes und sagt, stimmt es so, sind wir auf Kurs, sind wir in der richtigen Richtung, alles muss sich, was wir in der Gemeinde tun, wo wir unterwegs sind, muss sich am Wort Gottes ausrichten, ganz klar. Also da gibt es keinen Buchstaben, den wir weglassen wollen und den wir weglassen dürfen an der Stelle. So, jetzt zum Ende nochmal zusammengefasst, für was gibt es denn überhaupt den fünffältigen Dienst? Epheser 4 steht dann in 12 und 13, Sie, also die Apostel, Propheten und so weiter, haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Wort zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Ich habe es nochmal versucht, so zusammenzufassen. Und wenn man sich das mal anschaut, das war einer zu weit, wenn man sich das mal anschaut, haben wir hier einmal, was ich herausgefunden habe, die Dienstvorbereitung, für einen Dienst auszurüsten. Das heißt, die Apostel, Propheten und so weiter sind dafür da, dass wir alle miteinander für den Dienst und für unser Leben ausgestattet werden. Es soll zur Stärkung dienen. Der Leib Christi soll aufgebaut werden. Der fünffältige Dienst. Er soll zur Einheit dienen. Auch das haben wir vorher ganz am Anfang vom Gottesdienst gelesen. Die Einheit ist wirklich wichtig, dass wir der nachjagen. Jesus selbst im hohepriesterlichen Gebet hat er für die Einheit untereinander im Leib gebetet. Jesus sollen wir, möchten wir verinnerlichen, immer wieder die Frage stellen, Jesus, was würdest du denn in dieser einzelnen Situation tun? Gegenseitige Ergänzung habe ich schon erwähnt, denk nochmal an die Hand. Und last but not least, soll der fünffältige Dienst dazu da sein, dass wir wachsen. Ich fasse es nochmal zusammen. Wenn ich über einen fünffältigen Dienst predige, habe ich natürlich fünf Punkte als Zusammenfassung gemacht. Das heißt, ein Segelschiff, so wie das Bild vom Geist Gottes hereingetragen wurde, gehört im Prinzip aufs offene Meer. Markus hat es ja auch erwähnt, es braucht auch Phasen, wo das Schiff mal im Dock ist und im Dock einfach überarbeitet wird, das braucht es auch. Und natürlich ist man auch mal im Hafen, um neues Proviant an Bord zu nehmen und so weiter. Aber generell die meiste Zeit, ich sage mal 90-95% der Zeit, gehört ein Segelschiff aufs offene Meer. Auf diesem Schiff wird jeder gebraucht. Und jeder ist jeder. Das ist nicht jeder Zweite, sondern das ist wirklich jeder. Da kann sich auch keiner irgendwie rausnehmen. Zu viel Gepäck ist hinderlich. Habe ich hier noch dazu geschrieben. In diesem zweiten Bild war auch eine klare Aussage, dass ein Geschäftsmann seinen Koffer am Ufer stehen lässt und dass er ohne diesen großen Koffer mit an Bord geht. Das heißt, manchmal muss man uns einfach überlegen, welche Prioritäten setze ich denn? Das möchte ich an der Stelle auch noch mit reintragen. Punkt, der mir auch nochmal wichtig geworden ist, ich bin jetzt durch meinen Job doch relativ gut vernetzt in Richtung Wirtschaft, teilweise auch in Richtung Pädagogik oder auch in Richtung, in wenigen Anteilen Richtung Politik, Bildungspolitik. Und was ich mehr und mehr feststelle über die letzten Jahre, wir werden mehr und mehr zu einer Bewertungsgesellschaft. Sage ich mal relativ hart an der Stelle. Das heißt, wir sind relativ schnell dabei zu sagen, Facebook like oder unlike, das geht nicht nur auf Facebook, das geht in vielen anderen sozialen Netzwerken ja auch. Das heißt, wir sind da relativ schnell dabei. Ich nehme mich da gar nicht großartig aus. Und ich sage mal, ich finde es nicht gut, wenn das mehr und mehr auch in die Gemeinde reinschwappt, das Thema, wie beurteile ich jemanden, wie bewerte ich jemanden, prüft alles und das Gute behaltet. Also das gehört dazu. Das Prüfen ja, das sage ich ganz klar. Aber dieses Bewerten, so nach dem Motto, naja, also der Lobpreis heute Morgen, der war jetzt irgendwie, naja, irgendwie so oder der war so, ist die Frage, ist das richtig? Was ich damit auch verbinde, ist, dass die Leute, die viel bewerten, dass sie relativ wenig Verantwortung übernehmen. Deswegen habe ich das in einem Satz ja auch nochmal mit reinformuliert. Ich weiß, ich fordere euch heute Morgen da etwas heraus. Natürlich, wir sollen beurteilen, wir sollen prüfen, aber dieses Bewerten, vielleicht hat schon der eine oder andere den Daumen in Bezug auf die Predigt heute in der Tasche und schon mal nach oben oder nach unten, könnt ihr beim Mittag ausdiskutieren nachher. Genau, aber lasst uns da einfach darauf achten, dass wir in der Gemeinde diese Bewertungsgesellschafts-Dinge nicht mit hineinnehmen. Im Reich Gottes ist jeder berufen, seine Aufgabe zu übernehmen. Ich möchte dich herausfordern, wirklich deine Aufgabe zu finden. Viele haben die auch schon. Also ich sage nicht, wir sind da jetzt bei Adam und Eva, fangen ganz vorne an, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass uns Gott in diesem nächsten Jahrzehnt als Gemeinde herausfordert, wirklich auch das nochmal zu überdenken. Und wenn uns als Gemeinde herausfordert, dann betrifft es natürlich immer uns als Einzelpersonen, nicht nur die Gemeinde in Summe. Gott hat den fünffältigen Dienst in seiner Gemeinde eingerichtet, damit sie zusammenhält, wächst und Jesus ähnlicher wird. Das ist schon zweimal erwähnt, weitere Gaben und Dienste findet ihr dann in Römer 12 oder auch in 1. Korinther 12. Das ist, wir sind zwar nicht nur noch nicht in der Schule, erst ab Dienstag wieder, aber das ist meine Hausaufgabe für euch. Wirklich 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14 und auch Römer 12 einfach nochmal genauer anzuschauen und auch dort euch nochmal mit dem Geist Gottes darauf einzulassen, was ist es denn, wo Gott mich weiterführen möchte in eine nächste Etappe. Und ja, Punkt 5, Gemeinde sind wir. Das sind nicht nur die Hauptamtlichen wie jetzt ein Harald oder Markus habe ich vorgesehen oder Jakob. Gemeinde sind wir alle. In 1. Korinther 14, Vers 1 steht, wir sollen streben. Lasst uns eine Strebergemeinde sein. Lasst uns jemand sein, der wirklich nach diesen Gaben sich ausstreckt. Gabe, Dienst, Amt, so wie ich es vorher nochmal ausgeführt habe. Also lasst uns wirklich eine richtige Strebergemeinde werden. Nicht im Sinne, wir sind die Besten, überhaupt nicht. Also das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Aber lasst uns nach diesen Gaben ausstrecken, die ich jetzt auch versucht habe zu entblättern. Ich komme nochmal zurück zu meinen beiden Eingangsfragen. In welchem Bereich hat Gott dich befähigt? In welchem Bereich hat Gott dich berufen? Und was bedeutet es als Entwicklungsschritte für uns als Einzelpersonen und auch für uns als Gemeinde im neuen Jahrzehnt?